Ich beginne mit einem kurzen Gebet. Geliebter Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du hier bist. Du wunderbarer Gott, wunderbarer Schöpfer, Freund, Vater und Retter. Danke, dass du real bist, dass du nicht nur ein Name bist, sondern dass du lebst, dass du uns siehst, dass du uns liebst bis ans Ende. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du auch heute Nachmittag unsere Herzen berührst und öffnest mit deinem Geist, unsere Ohren öffnest, dass wir hören lernen auf dich, wie Jünger es tun. Herr, du hast gesagt, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wen der Sohn frei macht, der ist wahrhaftig, wirklich frei. Herr, hab Dank, dass du und dein Wort Wahrheit sind und dass wir, Herr, frei werden dürfen durch dein Reden zu uns, auch heute. In Jesu Namen gebetet, Amen. Alles Liebe, was beieinander hält, Gottes Liebe in uns, eine Gemeinschaft, die hält. Das ist das Thema. Und ich möchte hier anfangen mit Johannes Evangelium Kapitel 13 bis 17, keine Sorge, ich gehe nicht das Ganze durch, sondern es sind die Abschiedsreden. Und der Grund, weshalb ich das an den Beginn stelle, ist, ich denke, wir alle können nachvollziehen, Abschiedsreden, das ist so, bevor Jesus dann im Johannes-Evangelium in Gethsemane gefangen genommen wird, gegeißelt wird und dann in die Passion hineingeht. Und das sind die letzten Momente mit seinen Jüngern. Und wie wir uns alle vorstellen können, wenn man so kurz vorm Sterben ist, wenn man kurz vor seinem eigenen Tod im Krankenbett liegt, dann redet man nicht mit den Kindern über, wann die Blumen wann gegossen werden müssen oder wie ich jetzt dieses Zimmer oder jenes Zimmer irgendwie regeln muss, sondern man geht wirklich auf das Eingemachte. Das ist einfach in uns drin. Ne? Wenn ich weiß, ich bin jetzt bald weg, ich werde jetzt die nächsten Tage oder den nächsten Tag nicht mehr erleben, dann spreche ich mit meinen Kindern eine ganz andere Sprache. Dann geht es mir wirklich um das, was hier drin ist, was ich unbedingt weitergegeben haben muss, bevor ich gehe. Und das ist der Grund, weshalb ich das nochmal so betone, die Abschiedsreden im Johannesevangelium Kapitel 13 bis 17 sind nicht nur ein Höhepunkt johannäischer Theologie, sondern sie sind auch wirklich Jesu Herzschlag. Ich kann es mir nicht anders erklären, weil wir das auch genauso in unserem menschlichen Leben sehen, bevor wir sterben, wenn wir wissen, wenn wir diesen Segen haben, dass wir wissen, wann wir gehen, dann reden wir noch einmal anders. Und das bitte ich Sie und ich bitte den Heiligen Geist, dass er in uns noch einmal das öffnet und diese Abschiedsreden Jesu, was ihm ein Anliegen ist, noch einmal, dass wir das hören. Und ich möchte das sind einfach nur wenige Verse aus Kapitel 13, Anfang, Mitte, Kapitel 15 und Ende, Kapitel 17. Und ich denke, dass Sie vielleicht schon beim Hören merken werden, wo der Herzschlag Jesu pocht. Die Abschiedsreden beginnen mit dem folgenden Vers, Kapitel 13, 1. So beginnen die. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und man kann es auch übersetzen, bis ans Äußerste. Dann gibt er in Johannes 13, 34 folgende, dieses bekannte Wort, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann diese Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ich gehe zur Mitte, Johannes 15, die Verse 9, 17. Und noch einmal, wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Jetzt kommt es noch einmal, Vers 17, dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Und der Schluss der Abschiedsreden klingt so, Johannes 17, die Verse 22 bis 23. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Ich denke, ich muss nicht extra nochmal betonen, welches Wort immer wieder und immer wieder und immer wieder in diesen letzten Reden Jesu mit seinen Jüngern immer wieder aufgetaucht ist. Ich habe diese Verse noch einmal so deutlich hervorgehoben, um eines zu akzentuieren, nochmal deutlich zu machen. Wenn es um Liebe geht, liebe Brüder und Schwestern, und das wissen wir, glaube ich, alle, wenn es um Liebe geht, mangelt es nicht an Erkenntnis oder am Wissen, sondern es mangelt immer an Gehorsam. Man muss nicht Theologie studiert haben, man muss nicht promoviert haben, man muss nicht einmal lang in der Gemeinde gewesen zu sein, um diesen Satz zu kapieren. Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Das ist mein neues Gebot, das ist mein Gebot. Daran wird die Welt, jeder Mann wird erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Nicht an eurem Musikstil, nicht an eurem Kleidungsstil, nicht einmal an euren vielleicht richtigen Dogmen, so weh es mir als Theologin auch wehtut. Sondern die Welt, jedermann wird daran erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Denn SGV, daran erkennen, dass ihr untereinander euch liebt. Das Thema Alles Liebe, ich habe ja immer wieder mal Vorträge, auch Unterrichtseinheiten. Und das Interessante ist, es gibt immer, wenn dieses Thema hochkommt, gibt es immer ein Pushback. Also ich hatte das auch vorher, fand ich super interessant, dass die Fragen gekommen sind, legitime Fragen, auch von meinen eigenen Studierenden. Es kommt immer eine Frage, so ein Pushback, und die Frage lautet fast immer gleich. Sie lautet so, ist ein wiederkehrender Punkt. Bedeutet es dann, wenn Sie, Frau Kim-Rauchholz, immer wieder die Liebe betonen, die Liebe betonen und die Liebe betonen? Was soll es dann werden? Bedeutet es dann Eifersöhnung? Bedeutet es dann, dass wir immer weiter sündigen können? Dann könnte man ja jeder weiter sündigen und sündigen, wenn alles nur Liebe ist. Man muss doch auch Gericht predigen. Man muss doch auch Sünde beim Namen nennen. Man muss doch auch klar sagen, wo eben Unrecht und Recht auseinandergehen. Und ich bin völlig d'accord, ich stimme voll überein. Und an dieser Stelle muss ich noch mein zweites Bekenntnis geben. Ich bin nämlich 1994 aus Korea nach Tübingen gekommen und habe dort verschiedene Professoren gehört, Professor Stuhlmacher, Professor Hofius, Professor Eckstein damals. Und ich erinnere mich, dass ich in den Vorlesungen, also alle Studenten haben von Herrn Professor Eckstein geredet und ich aus Korea, eben aus dieser Gemeindeprägung, ne, also Gericht und Heil, ganz wichtig, und nichts hier mit komm nach Haus, mein Sohn, sondern ein Sünder ist Sünder und Sünde ist Sünde und so weiter. Und dann saß ich in ihren Vorlesungen und alle waren begeistert und ich saß da. Und ich habe genau diesen Punkt angesprochen, den meine Studenten bei mir anschenken. Das hat aber jetzt schon eine Schlagseite zur Gnade, nicht wahr? Damals habe ich gedacht, das trifft, es berührt Gnade, das Evangelium, die Liebe Gottes, aber es ist doch eine Schlagseite. Muss nicht das andere auch, um balanciert zu werden, auch das andere hochkommen? Ist es nicht gefährlich, wenn man immer nur Liebe und Evangelium und nicht Gericht und Sünde und wenn man das nicht auch betont? Und das waren ungefähr 30 Jahre seitdem. Und ich habe damals eben gefragt, ist das notwendig, so radikal von der Liebe zu sprechen, so kompromisslos die Liebe Gottes zu uns zu betonen, immer wieder davon zu reden? Und ich habe dann in den 30 Jahren, wo ich selber gefallen bin, aufgestanden bin, verzweifelt bin an mir, dieses ganz tolle, wie mein Leben aussehen sollte, eben an manchen Stunden so zerbrochen ist, und vielleicht auch deswegen das nochmal so gesessen hat, komm nach Hause, mein Sohn, zu diesem Peter. Ich habe dann tatsächlich, gerade in meinem Kampf gegen die Sünde, das ist für alle von uns, die auch diese Fragen in sich tragen. Was ist mit der Sünde? Ist dann jeder also sofort einfach immer nur geliebt, ist es dann das Einzige, worum es geht. Ich habe in meinem Kampf gegen die Sünde, und das ist ein Zeugnis, dort die größten Siege gefeiert. Nicht, wenn ich an das Gericht oder wenn ich in Furcht, oh, jetzt könnte Gott mir noch mal eins auf den Deckel geben, hoffentlich passiert meinem Mann nichts, oh, hoffentlich passiert meinen Kindern nichts, weil ich jetzt wieder gesündigt habe. Nicht, wenn ich in Furcht vor Gott getreten bin, sondern in den Momenten, wo ich wie der zweite Sohn in meine Knie gegangen bin, vor der Güte Gottes. Völlig unerwartet, wo ich nach einer Sünde, wo ich weiß, dass es nicht Gottes Gerechtigkeit entspricht, meinen Blick hebe zum Kreuz. Und man will ja gar nicht ans Kreuz denken. Wenn ich meinen Blick hebe und nicht diesen kalten, neutralen Augen Gottes begegne, sondern eben diesem Gott, der mir sagt, wir stehen gemeinsam wieder auf mir. Ich bin nicht schockiert. Wenn ich schockiert wäre, oh, das hätte ich jetzt aber nicht von dir gedacht, Miriam. Dann hätte Gott diese Welt so nicht lieben können. Das würde ja bedeuten, Gott wurde ausgetrickst. Er ist in diese Welt gekommen und dann war er ganz schockiert, dass auf einmal die Welt so Finsternis und so dunkel ist. Das war er nicht. Das hat Gott gewusst, als er hier in diese Welt kam. Er hat gewusst. Und ich habe bei Yumiko, gibt es ja so diese Referate, da war ich auch mal. Und ich habe neben einem jungen Mann gesessen, der hat ein Referat gehalten bei Yumiko im Nebenzimmer von mir. Und ich habe ihn gefragt in der Pause, über was hältst du denn dein Referat? Und er sagt, über Pornografie und im Evangelikalismus. Und ich habe dann ihn so angeguckt, glaubst du wirklich, dass das ein Thema ist? Pornografie? Und er sagt, ja, eine Studie nur im Evangelikalen, also die ganzen Gemeinschaftsverbände, die ganzen großen evangelikalen Missionen, eine Studie besagt, anonym geführt, dass 80%, also die Frauen wurden nicht gefragt, aber Männer, 80% aller jungen Männer sind pornosüchtig. Ja, das ist ja eine unfassbare Zahl, vor allem wenn ich die Liebenzeller Studierenden vor mir habe. Damals waren es noch alles junge Männer in meinem Seminar. 20 Männer, 80%. Das ist unfassbar viel, das sind 16. Und deswegen habe ich gedacht, oh, das kann nicht sein, das kann ich mir nicht vorstellen. Und über Pornografie wird ja nicht geredet. Nicht? Man wird, über vieles wird geredet, aber das ist so etwas, wo man einfach nichts sagt. Und ich bin dann in meinen Unterricht gegangen in der nächsten Woche und habe dann vor den Maximum Motivierten, so nennen wir die immer, ne? Die Ezeler und den lieben Zeller, das sind die Maximum Motivierten, die hier sitzen. Da braucht man nicht den Hund zum Jagd zu tragen, die sind alle hier und brennen. Und dann habe ich gesagt, ihr glaubt es nicht, was ich letzte Woche im Yumiko gehört habe. Tatsächlich 80% von jungen Männern, und wir hatten ja 20, sind pornosüchtig, Evangelikale. Und jetzt kommt die Reaktion. Ich habe gedacht, dass sofort diese Maximum Motivierten sagen, boah, was? Also schockierte Gesichter, nee. Und wissen Sie, wie die Reaktion war? Stille. Stille. Niemand hat hochgeguckt. Und wir reden hier nicht über Menschen da draußen irgendwo auf der Straße. Wir reden wirklich im Kern des. Und all diese liebenswerten jungen Männer, mein Herz ist hier gebrochen, weil es war still. Ich war still, ich war schockiert, weil die Reaktion nicht so ausfiel, wie ich gedacht habe. Und sie haben alle nach unten geguckt. Und ich, wie bekämpfe ich Pornografie? Ich frage sie einfach. Hilft es, wenn die Mutter sagt, sag mal, das geht doch nicht? Hilft es, wenn die Ehefrau oder der Ehemann sagt, das geht doch nicht? Du wirst doch dafür hier gerichtet. Hilft es? Wie kommt es, dass dann immer noch 80%? Es ist meine Gewissheit, und mag ich falsch liegen, es ist meine Gewissheit, mit der ich vor Gott stehe, dass in dem Moment, wo ich dem jungen Mann sagen kann oder den jungen Männern sagen kann, du hast eine pornodurchzechte Nacht mit all diesem Ekel, mit all diesem Dreck, was in deinem Kopf, was in deinem Herzen ist, als Student am theologischen Seminar. Du schaust hoch am Morgen, völlig kaputt, völlig versagt. Noch einmal, das sind ja Gewohnheitssünden, und den Blick, der dir begegnet, ist nicht ein Gott, der kalt dich anschaut, jetzt noch einmal, jetzt reicht es aber auch langsam nicht. Sondern was habe ich vorher gesagt? Du bist mein Sohn. Ich bin nicht schockiert. Wäre ich von sowas schockiert, wäre ich erst gar nicht auf die Welt gekommen. Ich kenne deine Gedanken durch und durch. Du bist mein. Wir stehen wieder auf. Heute ist ein neuer Tag. Meine Güte und meine Freundlichkeit sind neu jeden Morgen. Dann beginnt erst der Kampf. Das habe ich in anderen sündigen Bereichen erlebt. Dann beginnt der Kampf wirklich. Wissen Sie warum? Weil diese Liebe, die man empfängt, die Liebe Gottes, nicht diese bedingte Liebe, also nur wenn du schaffst, ne, 3 Wochen lang jetzt ohne, nur wenn du es beweist, dass du es tatsächlich schaffst auf eigene Faust in deinem Glauben. Nicht diese Liebe, sondern diese bedingungslose Liebe, dass ich hochschauen kann und einem Blick Gottes begegnen kann, der so warm ist, so wie dieser Vater. Dann beginnt der Kampf. Und jetzt möchte ich allen meinen Geschwistern sagen, probieren wir es doch mal aus, gerade im sächsischen Gemeinschaftsband. Wenn wir schaffen könnten, die Gemeinden und auch die jüngere Generation davon dazu zu bringen, Gott zu lieben, dann verwässern wir nicht den Kampf gegen die Sünde, liebe Brüder und Schwestern, sondern wir intensivieren den Kampf. Wir intensivieren unseren Kampf gegen die Sünde. Wissen Sie warum? Weil, und jetzt kommt's, Verständnis der Liebe. Was ist Liebe? Liebe, jeder sagt Liebe, Liebe, Liebe. Die Welt sagt Liebe, wir sagen Liebe. Das Verständnis von Liebe habe ich bei Adolf Schlatter, einem Theologen, dessen Sprache ich nicht immer verstehe, weil er so trocken ist. Aber ein paar Sätze, wenn ich die verstehe, dann sitzt es. Und einer dieser Satz ist so. Er hat geschrieben, Liebe nimmt Gott nicht, was die Furcht ihm gibt. Sie gibt ihm mehr. Ich wiederhole noch einmal. Die Liebe nimmt Gott nicht, was die Furcht ihm gibt. Sie gibt ihm mehr. Was bedeutet das? Wenn ich einer Person gehorche, weil ich Furcht habe vor dieser Person, vor einem Diktator oder vor einem Boss oder vor einer Person, die mir wirklich Schaden zufügen kann. Also wenn ich einer Person gehorche, weil ich Furcht habe vor ihr, wie viel mehr gehorche ich einer Person, die ich zutiefst liebe? Einfach mal ganz logisch gedacht. Wenn wir alle aufstehen, weil der nordkoreanische Diktator reinkommt und wir, wenn wir nicht aufstehen, alles gefilmt wird, wer steht nicht auf, wer klatscht nicht frantisch mit? Also stehen alle auf und klatschen in den nordkoreanischen Filmen, nicht? Alle sind begeistert und alle, wenn wir schon alle aus Furcht so tun, wie viel mehr würde ich nicht aufstehen, wenn die Person reinkommt, die ich zutiefst liebe, die ich zutiefst anbete? Da braucht mir niemand sagen, du steh auf, sondern ich stehe auf. Die Liebe nimmt Gott nicht, was die Furcht ihm gibt. Das sage ich auch immer den jüngeren Generationen, die mir sagen, alles ist mir erlaubt, alles ist mir erlaubt. Schön, alles ist dir erlaubt. Aber liebst du Gott? Hast du von dieser Liebe wirklich, bist du wirklich so überzeugt, gehst du diesen Kampf gegen die Sünde an, weil du geliebt bist? Weil es keine Verdammnis gibt? Ist das nicht das Geheimnis, liebe Brüder und Schwestern, von einer jeden Ehe, einer jeden Beziehung? Ich bügele die Hemden von meinem Mann doch nicht, weil ich Angst vor ihm habe. Sondern weil ich ihn liebe. Und mein Mann wechselt nicht die Reifen oder das Öl im Auto, weil er vor mir Angst hat. Hast du jetzt wieder nicht? Komm du mal heim. In einer gesunden Beziehung wechselt mein Mann die Reifen am Auto, weil er mich liebt. Nicht immer vergnügt, aber weil er mich liebt. Ja. Tut man die Liebe aus dieser Gleichung herausnehmen, bleibt nur noch die Last. So viele Jahre diene ich dir und habe noch nie ein Gebot von dir übertreten und ich habe noch nie ein Böckchen von dir bekommen, das ich hätte feiern können mit meinen Freunden. Wenn man die Liebe aus der Gleichung herausnimmt, bleibt nur die Last. Und die Last kann einen dazu bewegen, zu fürchten, gehorsam zu sein. Aber sie stößt immer an Grenzen. Grenzen, die Liebe nicht kennt. Es gibt so einen Satz, Love turns burden into a blessing. Die Liebe verwandelt die Last in einen Segen. Dass ich morgens früh aufstehe für meine Kinder. Ich habe gedacht, das Beste ist, als ich Highschool, also Schule, fertig hatte, ich muss nie wieder aufstehen. Alle Veranstaltungen an der Uni waren erst nach 10 Uhr für mich relevant. Außer die guten Veranstaltungen. Und dann habe ich geheiratet und habe 3 Kinder, die alle zur Schule gehen und jetzt muss ich noch früher aufstehen. Es ist eine Last, wenn ich um 6 Uhr morgens aufstehen muss und für meine Kinder Lunchboxen packen muss. Ich, die es wirklich hasst, morgens aufzustehen. Warum mache ich das? It's a blessing. Die Last, wenn die Liebe in die Gleichung kommt, wird jede Last, jede Aufgabe, die an sich nur eine Aufgabe wäre, zu einem Segen. Warum ist das so wichtig, liebe Brüder und Schwestern? Diese Unterscheidung. Die treibende Kraft hinter der Furcht, die übrigens auch wichtig ist, Furcht, die treibende Kraft hinter der Furcht ist immer Selbsterhaltung. Stimmt doch. Also ein Student lernt auf die Prüfung, nicht weil er jetzt den Stoff nur so wahnsinnig liebt, sondern Selbsterhaltung. Wenn ich den Stoff nicht schaffe, dann falle ich durch. Die treibende Kraft hinter der Liebe ist nicht Selbsterhaltung, sondern sie ist immer Selbsthingabe. Und deswegen stößen wir bei der Furcht, wenn wir Gott fürchten. Legitim, ist richtig, es gibt eine Ehrfurcht, es gibt eine Furcht vor Gott, absolut biblisch. Aber sie stößt dann an die Grenzen, wenn es um meine Selbsterhaltung geht. Wenn das Haus brennt, dann renne ich nicht rein für den Diktator, den ich hasse, vor dem ich Angst habe. Aber eine Mutter rennt sehr wohl rein in ein brennendes Haus, wenn es ihre Kinder sind. Was heißt es? Liebe transzendiert da, wo die Furcht an die Grenzen stößt. Man kann aus Furcht viel machen, Furcht vor Arbeitsverlust, Furcht, dass man finanziell Probleme bekommt. Man kann aus Furcht vieles im Leben machen. Das ist also wirklich auch eine große Kraft. Ne? Aber es gibt eine Kraft, die stärker ist, und das ist die Liebe. Die übersteigt die Grenzen, wo die Selbsterhaltung zum Stoppen einen bringt. So, das ist jetzt bis hierhin und nicht weiter. Und deswegen, als Jesus von den vielen Sachen wählen konnte, was ist das wichtigste Gebot? Hätte Jesus auch sagen können, du sollst gehorsam sein. Du sollst den Herrn fürchten. Du sollst opfern. Alles biblisch. Für jeden, der nachher kommt und sagt, ja, aber steht nicht auch Furcht? Ja. Aber ich bin's nicht die, die Wahl getroffen hat, sondern Jesus hat die Wahl getroffen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinem Verstand, mit allem, was du bist und deinen Nächsten wie dich selbst. Selbsthingabe, das ist die Kraft und das Geheimnis der Liebe. Und nur, wenn das Weizenkorn in die Erde fällt und er stirbt, Selbsthingabe, bleibt es nicht allein, sondern es bringt viel Frucht. Und nur so kann eine Gemeinschaft, liebe Brüder und Schwestern, SGV, nur so kann eine Gemeinschaft bestehen, ob im Kleinen oder im Großen, indem sie die Liebe Gottes, von der ich vorher gesprochen habe, von dem Herr Professor Eckstein auch vorher gesprochen hat, in sich trägt und zum Ausdruck bringt, in der Liebe untereinander. Es klingt so leicht, es ist unglaublich schwer. Weil in uns alle ein Selbsterhaltungsdrang da ist. Das, was Luther mit dieser Krümmung in sich, immer ich. Aber wissen Sie, liebe Brüder und Schwestern, wenn wir dieser Welt zeigen, dass wir unsere Gemeinden spalten, weil man sich auf die Gardinenfarbe nicht einigen konnte im neuen Gemeindehaus, dann gibt es eine Botschaft, die wir raussenden, und die lautet so. Jesus hat gesagt, ich gebiete euch, das ist mein neues Gebot, dass ihr untereinander liebt. Und wir sagen der Welt, die Gardinenfarbe war wichtiger als Jesus Christus. Der Musikstil war wichtiger als Jesus Christus. Es gibt Themen, wo man eine Spaltung in Kauf nehmen muss. Reformation, Rechtfertigen allein aus Glauben, das Evangelium. Dafür ja, aber nicht für sowas. Nicht wegen Kleidungsstil, nicht wegen Musikstil, nicht wie man jetzt dekoriert. Es klingt leicht, aber es ist unglaublich schwer. Es ist wahrscheinlich wirklich die größte Herausforderung, vor der wir gestellt werden als Gemeinschaften, als Menschen, die zur Einheit berufen worden sind. Und für mich, und ich komme jetzt zum Schluss langsam, es gibt einen Satz, wo der Vater von dem Sohn, der durch Feuer und Wasser so diese Krankheit hat, in Markus 9, der kommt ja zu Jesus, nicht? Nachdem die Jünger alle versagt haben, niemand konnte ihn heilen. Und dann sagt er, wenn du irgendwas kannst, dann heile ihn. Und dann sagt Jesus einen Satz, der sehr grausam klingt. Wenn du kannst, wenn es dir möglich ist, nichts ist unmöglich dem, der da glaubt. Das ist doch schlimm. Jetzt hängt es an ihm. Jetzt hängt es an dem Vater. Nichts ist unmöglich dem, der da glaubt. So könnte man es auffassen, nicht? Als ob. Und dann sagt der Vater diesen wunderbaren Satz, tausende von Jahren und auch weiterhin zu überliefern. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und Jesus reagiert. Jesus heilt das Kind. Er heilt. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das habe ich mir deswegen gemerkt, weil ein Dozent mir mal gesagt hat in Tübingen, das ist der dialektische Satz in der Bibel. Dialektisch heißt, wo sich eigentlich zwei eigentlich gegenseitig ausschließen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und Jesus heilt das Kind. Und für mich habe ich dann gesagt, okay, dann sage ich zu Gott immer, ich liebe, hilf meinem Nicht-Lieben-Können. Ich liebe, hilf meiner Lieblosigkeit. Und so wie Jesus reagiert hat bei dem Vater, so glaube ich auch, bin ich gewiss, dass er auch auf unseren Schrei, dieses Gebot, das Gott uns gegeben hat, der für uns gilt, dies gebiete ich euch, dass ihr untereinander euch liebt. Ich möchte enden mit einem Zitat aus Gemeinsames Leben von Bonhoeffer, und das sage ich auch immer, das tue ich bei allen meinen Vorträgen, ob es passt oder nicht, tue ich es am Ende rein. Wissen Sie warum? Weil man kann ja viel hören, man kann viel lesen, aber ich habe für mich gemerkt, tatsächlich, es hat mir geholfen, es hat mir tatsächlich in der Praxis geholfen, Menschen, die so anders sind, wo ich denke, wieso ziehst du dich so an? Wieso bist du so langsam? Wieso bist du so schnell? Wieso hast du so einen anderen Glauben? Warum hast du so einen anderen Schwerpunkt? Also all diese Gedanken, die uns diese Einheit wegnehmen können, es hat mir tatsächlich geholfen, diesen Gedanken von Bonhoeffer immer wieder auch mit diesem Gebot Jesu untereinander zu lieben, für mich in Anspruch zu nehmen. Und jetzt möchte ich Ihnen das vorlesen. Vielen von Ihnen wird es bekannt sein. Es ist aus dem Buch Gemeinsames Leben, wo Bonhoeffer eben genau über diese Einheit, diese Gemeinschaft spricht. Und ich zitiere. Gott hat den anderen nicht gemacht, wie ich ihn gemacht hätte. Er hat ihn mir nicht zum Bruder oder zur Schwester gegeben, damit ich ihn beherrsche, sondern damit ich über ihn zum Schöpfer finde. In seiner geschöpflichen Freiheit wird mir nun der andere Grund zur Freude, während er mir vorher nur Mühe und Not war. Gott will nicht, dass ich den anderen nach dem Bilde forme, das mir gut erscheint. Alles kleine Mihams. Gott will nicht, dass ich den anderen nach dem Bilde forme, das mir gut erscheint, also nach meinem eigenen Bilde, sondern in seiner Freiheit von mir hat Gott den anderen zu seinem Ebenbilde gemacht. Ich kann es niemals im Voraus wissen, wie Gottes Ebenbild im anderen aussehen soll. Immer wieder hat es eine ganz neue, allein in Gottes freier Schöpfung begründete Gestalt. Mir mag sie fremd erscheinen, ja ungöttlich. Wieso glaubst du so? Was ist mit dir los? Mir mag sie fremd erscheinen, ja ungöttlich, aber Gott schafft den anderen zum Ebenbilde seines Sohnes, des Gekreuzigten. Auch dieses Ebenbild schien mir ja wahrhaftig fremd und ungöttlich, bevor ich es ergriff. Nun wird Stärke und Schwachheit, Klugheit und Torheit, begabt und unbegabt, fromm oder weniger fromm. Nun wird die ganze Verschiedenartigkeit der Einzelnen in der Gemeinschaft nicht mehr Grund zum Reden, Richten, Verdammen, also zur Selbstrechtfertigung sein, sondern sie wird Grund zur Freude aneinander und zum Dienst aneinander. Es ist mein Gebet, liebe Brüder und Schwestern, wir, die wir alle hier versammelt sind, aus verschiedenen Richtungen, aus verschiedenen Glaubensrichtungen und Frömmigkeitsstilen, dass wir dieses Gebot Jesu so eindeutig, so unmissverständlich gesagt, ich gebiete euch, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr untereinander liebt, dass ihr einander liebt, dass wir in dieser Liebe immer mehr wachsen und erleben dürfen, wie aus diesem Geliebtsein heraus wir die Kraft bekommen, diese Liebe auch untereinander fassbar zu machen, so unvollkommen wir sind, aber mit Gottes Gnade. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.